Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Bei uns geht es heute um die Shortlist des Deutschen Buchpreises und wir stellen einen Roman vor, der für den Wilhelm-Raabe-Preis nominiert war. Ulrike Edschmidts Buch »Die letzte Patientin«. In dem Roman treffen zwei versehrte Frauen aufeinander. Im Studio ist Nora Karches. 4 Wochen bleiben uns noch bis zum Beginn der Frankfurter Buchmesse. Dort wird einen Tag vor Messebeginn der Deutsche Buchpreis verliehen. Die Jury des Deutschen Buchpreises hat Ende August bekannt gegeben, welche 20 Titel auf der Longlist stehen. Und seit heute steht fest, welche 6 Bücher es auf die Shortlist geschafft haben. Der Deutsche Buchpreis ist mit insgesamt 37.500 Euro dotiert. 25.000 Euro gehen an die Person, die gewinnt. Jeweils 2.500 Euro erhalten die übrigen 5 Autorinnen und Autoren, die mit ihren Büchern für die Shortlist nominiert sind. Das hier sind die 6 Titel. Ich lese sie einmal vor. Martina Hefter mit »Hey, guten Morgen, wie geht es dir?« Maren Kames mit ihrem Roman »Hasenprosa«. Clemens Meyer ist nominiert mit »Die Projektoren«. Ronja Othmann mit 74, Markus Thielemann mit »Von Norden rollt ein Donner« und auch Iris Wolf steht mit ihrem Roman »Lichtungen« auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2024. Ich habe mir meinen Kollegen Carsten Huck ins Studio geholt und ihn gefragt. Wir beide haben an dieser Stelle vor 4 Wochen über die Longlist des Deutschen Buchpreises gesprochen. Vor 4 Wochen haben Sie gesagt, dass wir es mit einer Longlist zu tun haben, die durchaus brauchbar ist als Lektüreangebot für diesen Herbst. Wie fällt Ihr Urteil zur Shortlist aus?
Die Shortlist ist eine konsequente Fortsetzung der Longlist, denn die Jury hat sich offensichtlich doch sehr konzentriert auf die erzählerisch starken Titel. Das war in der Longlist schon zu spüren, dass dort ein Augenmerk der Jury liegt. Jetzt wird es noch mal klarer mit diesen 6 Titeln, die sie ausgewählt haben. Das sind unterschiedliche Ästhetiken, aber alles für sich genommen starke erzählerische Texte.
Iris Wolf hat es auf diese Liste geschafft. Bei dem Titel hatte ich persönlich so ein bisschen gehofft, dass sie auf diese Liste kommen wird. Ich habe auch damit gerechnet, um ehrlich zu sein. Ihr Buch heißt Lichtungen. Auch mit Martina Hefter hat man rechnen können. Hey, guten Morgen, wie geht es dir, heißt ihr Roman. Das sind 2 arrivierte Schriftstellerinnen. Wie denken Sie über diese beiden Bücher?
Es ist interessant, dass Sie sagen, Sie haben sich Iris Wolf gewünscht, weil Sie damit tatsächlich auch eine Mehrheitsmeinung repräsentieren. Das Börsenblatt hat eine Untersuchung gemacht und Leser, Leserinnen gefragt, wen wünschen Sie sich auf der Shortlist? Und an erster Stelle stand tatsächlich Iris Wolf. Also das ist ein Darling der Leserschaft. Martina Hefter tauchte interessanterweise auf dieser Wunschliste der Leserschaft nicht auf. Ich glaube, sie unterscheiden sich beide sehr stark in der Ästhetik voneinander. Iris Wolf hat einen bestimmten Sound, eine Art Poesie, Bilder zu erzeugen, die wir aus den vorherigen Romanen kennen, wo die Autorin auch ein bisschen Gefahr läuft, sozusagen sich zu wiederholen, also sich der gleichen Mittel immer wieder zu bedienen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Bei Martina Hefter ist es so, dass sie etwas versucht, also ich würde mal sagen, eine Art woke Ästhetik in ihren Roman hineinzunehmen. Und das gelingt auf ganz interessante Art und Weise. Da geht es um eine Frau, die einen MS-kranken Ehemann pflegt und dann auf Instagram sich von einem Lovers-Scammer aus Nigeria umwerben lässt und dem quasi auf den Leim geht. Und also es stellen sich die Fragen auch, was ist Realität, was ist echte Liebe? Es geht um innere Zerrissenheit und es spiegelt sich auch in der Ästhetik wieder. Also das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Versuch, auch etwas neu zu machen.
Jetzt haben wir 2 Titel von Ronja Othmann und Markus Thielemann, die sich insofern ein wenig unterscheiden von den übrigen, weil das die beiden Youngsters auf dieser Liste sind. Also beide sind sie in den 1990ern geboren. Womit befassen sich diese beiden in ihren Büchern? Also das sind ja 2 Bücher, die doch auch so ein Bedrohungsszenario unserer Gegenwart in gewisser Weise entwerfen.
Ja, wobei das eine Ronja Othmanns 74, da geht es um Fakten, da geht es um wirklich abgebildete, literarisch gestaltete Realität, wobei man fragen kann, ist denn das jetzt Erzählung, also es sind Protokolle, die sie verarbeitet, autobiografisches, es hat Reportageelemente, also das sprengt im Grunde so den Rahmen, den engen Rahmen des Romans, würde ich sagen, das ist das eine. Bei Markus Thielemann verhält es sich anders, das ist eine sehr klassische Romanhandlung, da geht es um ein Schäfer-Ehepaar in der Lüneburger Heide und deren Sohn und denen bricht die Lebensgrundlage weg, es gibt eine Bedrohung durch Wölfe, also da wabert sozusagen so ein Bedrohungsszenario, was direkt in den Alltag der Protagonisten eingreift. Die Lebensform, die wir gepflegt haben, die wir kennen, ist vielleicht nicht mehr aufrechtzuerhalten. Und wir können gar nicht genau sagen, woran das liegt. Da ist irgendeine Gefahr lauert da. Also das finde ich interessant, dass er durch so eine kleine regionale Geschichte, eine Art Anti-Heimat-Roman, so ein Gefühl widerspiegeln kann, was vielleicht viel mehr betrifft.
Und haben Sie damit gerechnet, dass diese regionale Geschichte jetzt auf die Shortlist kommt? Also wir zum Beispiel im Büchermarkt hatten diesen Titel bis jetzt noch nicht mal besprochen.
Das verstehe ich ganz gut. Das ist der zweite Roman von Markus Thielemann. Also solche Sachen fallen auch oft durch den Rost. Also man hat da kein Auge drauf. Insofern ist das schön, dass der jetzt auf der Longlist und dann eben auch auf der Shortlist auftaucht, weil man da jetzt nochmal genauer hingucken kann und auch nochmal eine neue Generation vorstellen kann, also die nicht so arriviert ist. Ich hoffe sehr, dass das auch eine Ermutigung ist, weiterzumachen und vielleicht steht dieser Autor in ein paar Jahren wieder mit einem anderen Werk auf der Shortlist.
Auch auf der Liste ist Maren Kames mit Hasenprosa. Das ist ein Titel, der wie kein anderer auf dieser Liste so literarisch Avantgardistisches ausprobiert. Maren Kames ist Lyrikerin. Denken Sie, dass dieser Text Chancen hat auf diesen Preis, eben weil der Buchpreis ja schon auch ein Preis ist, der darauf schielt vielleicht, dass dieser Titel im Buchmarkt gut laufen wird? Und das ist ja ein ganz experimenteller Text.
Das hängt natürlich davon ab, wie mutig die Jury ist und wie weit sie sich von gefühlten Vorgaben freimachen kann. Maren Kames in der Tat ist Lyrikerin, das merkt man auch diesem Text an und ich glaube, sie ist in der Lyrik stärker als jetzt in diesem Prosaband, aber es ist ein ästhetischer Entwurf, der auch in diese Shortlist-Auswahl passt, wo man sagt, okay, da versucht jemand etwas anders zu erzählen. Ob da jetzt der Preis winkt, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Denn wie Sie sagen, es geht darum, den Verkauf auch anzukurbeln und etwas auf den Weg zu bringen und Lust zu machen aufs Lesen. Ich will nicht sagen, dass dieser Text, nein bitte, das ganz und gar nicht, dass dieser Text keine Lust macht auf Lesen. Im Gegenteil, er tut das. Aber er tut es auf eine ganz eigene Art und Weise, die vielleicht einer breiten Leserschaft in der Form nicht unbedingt vermittelbar ist.
Jetzt haben wir noch gar nicht gesprochen über Clemens Meyer. Der steht mit seinem großen Roman Die Projektoren ebenfalls auf dieser Liste. Das ist ja ein ganz dickes Brett, also ein ausufernd erzählter Roman, 1050 Seiten. Clemens Meyer war vor kurzem zu Gast in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Hören wir mal selbst, wie er beschreibt, worum es geht in diesem Buch und wie er den Aufbau komponiert hat.
Ich habe also 14 Kapitel komponiert plus drei Vorwürde oder eine Ouvertüre, eine dreigeteilt und dann geht es eigentlich mit dem ersten Kapitel los und dann gibt es Kapitel, die sind 150 Seiten lang. Die sind natürlich zumindest partiell eher episch und folgen auch mal länger einer Figur. Aber natürlich sind die Brüche immer da. Also es geht ja um Krieg, es geht um Dramata und es geht auch um die Frage, was ist wahr, was sind vielleicht Fake News und was ist Traum. Da muss man natürlich dem Bewusstseinsström folgen. Aber ich würde das jetzt nicht ausschließlich als einen einzigen Bewusstseinsstrom bezeichnen. Dafür gibt es dann eben manche Kapitel, die sind dann eher straight, sage ich mal, geradeaus erzählt. Und dann gibt es wieder andere, die in Gesprächsform sind. Oder dann haben wir wieder ein ganz langes 180 Seiten, wo ich dann plötzlich in der Kindheit eines Neonazis im Osten bin, der später, wie sich herausstellt, eine wichtige Rolle spielt. Und sein Freund ist wahrscheinlich der Sohn des Cowboys, den er in Westdeutschland gezeugt hat. Und so weiter. Also man kann es ja nicht so machen, dass alles ineinander fließt. Man muss auch ab und zu mal eine Grenzlinie setzen und das sind dann eben die 14 Kapitel.
Clemens Meyer ist für viele der Favorit auf dieser Liste. Denken Sie, er kriegt ihn, den Preis?
Er hat die Grenzlinie ja verschoben. Er hat sie sehr geweitet, 1050 Seiten. Also bis Clemens Meyer dann die Grenze gezogen hat, ist da, glaube ich, einiges passiert. Wenn es um Tapferkeit und Durchhaltevermögen und auch literarische Potenz geht, dann hätte Clemens Meyer den Preis sicherlich verdient. Denn das, was er da geschrieben hat, ist etwas Außergewöhnliches, ist etwas Besonderes. Ob aber jetzt der Deutsche Buchpreis die adäquate Würdigung für dieses große Werk ist, das ist eine Frage, die ich jetzt nicht beantworten möchte. Sie merken an meinem Zögern, ich bin da eher skeptisch. Ich wünsche es ihm vom Herzen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man sagt, vielleicht doch etwas zu schwergängig.
Das war Carsten Huck. Wir haben gesprochen über die Shortlist des Deutschen Buchpreises. Wer gewonnen hat, erfahren wir am 14. Oktober. Die Schriftstellerin Ulrike Edtschmidt ist in diesem Jahr 84 Jahre alt geworden. Bevor mein Kollege Jan Drees ihr neues Buch vorstellt, hören wir die Autorin kurz selbst. Vor 3 Jahren war Ulrike Edtschmidt zu Gast bei meiner Kollegin Susanne Führer in der Sendung Im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Auf die Frage von Susanne Führer, wie das gekommen ist, dass sie 2006 im Alter von 66 Jahren ihren ersten Roman veröffentlichte, hat Ulrike Edtschmidt ihr diese Antwort gegeben.
Möglicherweise musste ich den Stoff schaffen für das, was ich dann schreiben würde, aber das wusste ich natürlich nicht.
Schaffen im Sinne von bewältigen?
Von Leben.
Von Leben?
Im Sinne vom Leben. Also es hat bei mir eine ganze Weile gedauert, bis ich wusste, was ich machen wollte. Und Gott sei Dank war es dann wirklich eine Arbeit, die ich bis an mein Lebensende machen kann, wenn mein Kopf klar bleibt. Also ich gehe nicht in Rente, gehe nicht in Pension, sondern habe was zu tun, habe was vor und habe Herausforderungen. Und das finde ich geradezu ideal eigentlich.
Das gesamte Gespräch können Sie in der Deutschlandfunk-App nachhören. Die letzte Patientin, der neue Roman von Ulrike Edtschmidt, den der Surkamp Verlag als Spitzentitel vermarktet, stellt 2 Frauen ins Zentrum, die eine Therapeutin, die andere ihre Patientin. Jan Drees.
Das narzisstische Ich steht schon länger im Zentrum unserer westlich geprägten Kulturlandschaft. Nach der säkularen Ausräumung des Götterhimmels, die im Zuge der Aufklärung stattgefunden hat, erhöhte sich die Menschheit selbst. Nicht nur die äußere, sondern auch die innere Welt sollte fortan erforscht werden. Sigmund Freud, Carl Gustav Jung und Wilhelm Reich präsentierten für diese Seelenzergliederung die ersten psychoanalytischen Instrumente. Es passt daher, dass Ulrike Edtschmidt ihre neue Geschichte von einer Ich-Erzählerin vortragen lässt. Diese berichtet allerdings nicht über sich selbst, sondern verfolgt den Weg einer erlebnishungrigen Sinnsucherin und spätberufenen Therapeutin, die irgendwann auf ihre letzte und herausforderndste Patientin treffen wird.
Zu Beginn des Winters im Jahr 1973, den ich als ungewöhnlich kalt in Erinnerung habe, war sie in Frankfurt in die Wohngemeinschaft gekommen, in der ich damals mit meinem Kind lebte. Von einem Mann verlassen hatte sie ein Zimmer gesucht. Aus Luxemburg war sie fortgegangen, weil sie das Land, in dem sie geboren wurde, und das Leben und die Ansichten ihrer Eltern nicht ertrug.
Wer mit der autobiografisch angelehnten Erzählweise Edtschmidts vertraut ist, wird sich erinnern, dass die Autorin ebenfalls in den 1970er Jahren in einer WG gewohnt hat, nach dem Ende ihrer ersten Ehe. Ob die damaligen Erlebnisse in irgendeinem Bezug zur erfundenen Geschichte stehen, ist allerdings fraglich. 3 Jahre lebt die neu hinzugekommene, unsicher gebundene Frau in besagter Wohngemeinschaft. Scheinbar mühelos absolviert sie ein Geschichts- und Französischstudium und verliebt sich in einen spanischen Anarchisten, der wegen der Herrschaft des General Franco aus seinem Land geflohen war und den sie nur unter seinem Tarnnamen kennt. Das schnelle Ende dieser rätselhaften, schwankenden Beziehung ist der Anfang einer 2 Jahrzehnte währenden Tour d'amour durch zahlreiche Betten unterschiedlicher Männer. Zunächst reist die Frau nach Barcelona, von dort über Mexico City und Guatemala nach Costa Rica, Bolivien, Paraguay und Argentinien. Sie wechselt das Terrain ebenso oft wie ihre Partnerschaften.
Wärme sei das Einzige, was sie von einem Mann wolle. Jedes Verlassen aber liefere sie aus an das Nichts. Und jedes Mal gehe eine Heimat verloren, die sie nie hatte. Sie zwinge sich, dieses Nichts auszuhalten, es genau zu betrachten, damit es seinen Schrecken verliere. Aber es verliere seinen Schrecken nicht. Es bleibe eine graue, kriechende Einsamkeit, kalt wie die Stube, in der ihr Kinderbett stand. Sauber, ordentlich und leer.
Sie ist weder fähig, dauerhafte Beziehungen auszuhalten, noch ist sie zum Alleinsein begabt. Wird sie schwanger, treibt sie ab, erscheint ihr eine Beziehung allzu eng, flüchtet sie. Offensichtlich malignarzistisch erkrankt, begehrt sie gleichzeitig eine echte Verbindung, die jedoch Utopie bleiben muss. Ihre Odyssee erscheint so als höchst fragiles Ausweichmanöver vor der Erkenntnis des eigenen Selbst. Ed Schmidts Roman protokolliert in äußerst knapper Sprache die Such- und Fluchtbewegungen einer entwurzelten, dem praktischen Leben entrissenen Figur. Es lohnt der genauere Blick auf die verschiedenen, sich im Lauf der Geschichte wandelnden Bewegungsarten, die Kreis-, Hand- und Augenbewegungen, bis hin zur Bewegung der Lippen, die kurz vor Ende eine ungeheuerliche Begebenheit bannen. Nach jahrelanger Hast, zurückgekehrt in die katalanische Hauptstadt, leidet die Frau unter Brustkrebs. Sie versteht die Krankheit als Metapher, ändert ihr Leben radikal und beginnt ein spätes Studium der Psychologie.
Sie macht alles auf einmal. Sie studiert, beginnt eine Psychotherapie und eine mehrere Jahre dauernde körpertherapeutische Ausbildung. Sie wird Teil einer Theatergruppe, in der sie zeigen muss, was sie kann und was sie nicht kann. Sie erprobt sich, wie sie es noch nie getan hat. Und sie traut sich, was sie sich nie getraut hat. Sie ist wie besessen, will alles wissen, begibt sich mit neuem Instrumentarium auf eine Forschungsreise in ihr Inneres und zerlegt das, was ihr stets als Unglück den Blick versperrte, in überschaubare Einzelteile.
Das menschliche Ich bleibt das größte Geheimnis der Welt und selten wurde diese freudianische Erkenntnis ähnlich konzise wie eben hier auf den Begriff gebracht. Mit einer tief erkennenden, an die psychologische Meisterschaft Arthur Schnitzlers erinnernden Prosa steuert Ed Schmidts Geschichte auf ihren knapp referierten Höhepunkt zu, die Therapie ihrer letzten äußerst herausfordernden Patientin, eine drogenabhängige 16-jährige Frau. Sie ist Ausreißerin, wie ihre Therapeutin 2 Jahre zuvor aus dem zerrütteten Elternhaus in die Obhut des Sozialamts geflohen.
Schwer traumatisiert, hatte die Leiterin der Anlaufstelle gesagt, sei ihr Inneres angefüllt mit Schreckensbildern. Wie zum Fluch hatten die Eltern ihr einen Namen aus einem antiken Drama gegeben. Es ist der Name einer Gestalt, der niemand glaubt. Meine Patientin aber glaubte auch sich selber nicht. Ich werde sie N nennen, sagt sie. N wie niemand.
Man muss weder die mythologische Cassandra noch Christa Wolfs Erzählung aus dem Jahr 1983 kennen, um den weit gespannten, mehrfach aufgeladenen Horizont dieser Begegnung zu erfassen. Doch wie Cassandra leidet auch diese N wie niemand an einer Innenwelt, die ihrem Umfeld unglaubwürdig erscheinen muss.
Ein Ereignis an sich sei kein Trauma. Ein Trauma definiere sich dadurch, wie es erlebt werde. Erinnerung allein mache nicht krank. Die meisten Menschen könnten Schicksalsschläge bewältigen oder verdrängen. Aber bei denen, die dazu nicht in der Lage sind, genüge irgendein Anlass und ein Geschehnis aus der Vergangenheit breche mit aller Gewalt über sie herein.
Über die absurd lange Dauer von 10 Jahren sitzt die Patientin in der Praxis, die meiste Zeit stumm, ohne ein Wort zu sagen. Eben dieses Nicht-Benennen-Wollen des eigenen Schmerzes kennt die behandelnde Psychologin aus ihren eigenen Fluchten. Deshalb lässt sie die junge Frau gewähren. Doch es gibt einen anderen, tiefer liegenden Grund, weshalb sie ihrer letzten Patientin noch im Schweigen zuhört, weshalb sie um diese N wie niemand kämpft, als sei sie ihr eigen Fleisch und Blut. Fraglich bleibt, ob auch in einer realen Behandlung der Analysandin gestattet würde, über mehrere Jahre zu schweigen. Möglicherweise handelt die hier vorgestellte Therapeutin fahrlässig. Ed Schmidts Geschichte steht weniger auf realistischem, denn auf schwankend spekulativem Wirklichkeitsgrund. Eine unheimliche Stimmung durchzieht diese literarische Seelenzergliederung und erscheint dennoch als eine konzise Parabel über radikal-konstruktivistische Ansätze der Lebensführung. Die letzte Patientin ist das Porträt einer Frau, die stets kurz davor war zu fallen, immer auf Absätzen, die sie ein wenig größer erscheinen ließen, als sie eigentlich war. Ed Schmidts Prosa ist kühl, präzise und schneidend wie ein frisch desinfiziertes Skalpell. Ihr spätberufenes Werk, insbesondere diese kleine Geschichte, Zeugnis einer großen literarischen Könnerschaft.
Jan Drees hat den neuen Roman von Ulrike Edschmidt besprochen. Die letzte Patientin heißt er und erschienen ist er im Surkamp Verlag. 111 Seiten, 23 Euro. In Forschung aktuell geht's gleich um ein neues Verfahren, das eingesetzt werden kann, um Bauwerke aus Beton wie etwa Brücken auf ihre Stabilität zu prüfen. Am Mikrofon im Büchermarkt war Nora Karches.